Herzlich willkommen bei Permaschinken und Melone, ein Podcast von Susanne Michels und Tanja Thelen über die positive Psychologie, also die Wissenschaft, die untersucht, was es für ein erfülltes Leben braucht. Hier bekommst du die Antwort darauf, was dein Sinn des Lebens ist. Zwinker-Emoji, lachender Emoji. Oder vielleicht ist es doch etwas komplizierter? Erschrockener Emoji? Und jetzt wünsche ich euch viele positive Emotionen mit Permaschinken und Melone. Breitgrinsender Emoji.
Hallo, liebe Hörerinnen da draußen. Da sind wir wieder, Susanne und Tanja. Genau, heute ist ein wunderschöner, ich weiß nicht, fast sonniger Tag. Wie ist es bei dir, Susanne?
Hallo, Tanja.
Hallo.
Also es geht so. Es ist so ein bisschen aprilmäßig. Es hat gerade eben ganz doll geregnet und jetzt guckt die Sonne wieder raus.
Ah, okay.
Also der Frühling kündigt sich an. Aber es ist zumindest nicht mehr so winterlich wie noch vor ein paar Wochen.
Ja, genau, das finde ich auch. Ja, und heute haben wir ja ein besonderes Thema auch nochmal mitgebracht, wobei ja, glaube ich, alle unsere Themen fast besonders sind innerhalb der positiven Psychologie. Und heute soll es halt um posttraumatisches Wachstum gehen. Und ja, vielleicht erzählen wir erstmal, Susanne, warum wir uns überlegt haben, dass wir finden, dass das ein gutes Thema ist oder wie wir da überhaupt drauf kommen.
Ja, beim letzten Mal schon über die psychologischen Grundbedürfnisse gesprochen. Wir wollen jetzt gerne, nachdem wir durch die Gießkannen gereist sind, bei euch, mit euch jetzt über verschiedene andere Aspekte der positiven Psychologie sprechen. Und das posttraumatische Wachstum gehört auch dazu. Und Professor Dr. Judith Mangelsdorf, das ist ja quasi, da sind wir große Fans, wir sind ja große Fans von ihr, nachdem wir damals auch das Coaching bei ihr gemacht haben. Und die ist ja die führende Forscherin eigentlich auch in Deutschland zu dem Thema, hat da ihre Dissertation über posttraumatisches Wachstum geschrieben. Und dann haben wir beschlossen, weil wir das nämlich selber auch immer wieder feststellen, dass eigentlich Traumata immer mehr so negativ im Fokus ist. Man hört viel von posttraumatischen Belastungsstörungen, Menschen, die durch Traumata irgendwie zerbrochen sind und nie wieder glücklich werden können. Und es gibt tatsächlich aber auch die Möglichkeit, daran zu wachsen. Und das finden wir super spannend.
Genau, und wo du das gerade ansprichst, das ging mir zum Beispiel auch so, als wir unsere Level-1-Ausbildung gemacht haben. Da haben wir auch über posttraumatisches Wachstum gesprochen. Und ich hatte auch vorher tatsächlich noch nie vom posttraumatischen Wachstum gehört. Das Einzige, was mir bekannt war, war posttraumatische Belastungsstörung. Und in dem Wort an sich liegt es ja schon, dass es da auch eher so auf die negativen Auswirkungen dann auch nochmal geguckt wird. Ne?
Ja, und es gibt ja diesen Spruch, glaube ich, nur die Harten kommen in den Garten. Und was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Das sind ja so Begriffe, die man irgendwie auch kennt, dass im Endeffekt so negative Erfahrungen irgendwie auch was Gutes haben. Mhm. Aber warum das wirklich so ist und dass es da wirklich auch Forschung zu gibt, da hatte ich vorher auch noch nie was zu gehört.
Nee, habe ich auch noch nie.
Das ist einfach ein sehr spannendes Thema und ich habe auch beruflich natürlich irgendwie damit zu tun. Wir haben ja auch einfach Menschen, die psychisch krank sind, auch traumatische Erfahrungen haben, wo ich halt immer eher erlebe, dass die halt daran zerbrechen tatsächlich. Und es ist ja so ganz hoffnungsvoll, wenn man weiß, es gibt Menschen, die können daran auch wachsen.
Ja, genau. Mir geht das beruflich auch so. Ich habe beruflich auch häufiger mit Menschen zu tun, gerade die auch traumatische Geburtserlebnisse haben. Also das spielt bei uns auch immer eine größere Rolle. Und da finde ich es immer ganz tröstlich, wenn man so gucken kann, dass es da schon auch Instrumente gibt, bis nicht nur Therapien, sondern auch andere Möglichkeiten, auch gut da vielleicht auch mit umgehen zu können und wieder rauszukommen oder noch stärker zu werden.
Genau. Das ist ja sowieso momentan, wenn man erlebt, was so in der Welt los ist in verschiedenen Bereichen, ist es ja wirklich oft traumatisierend, wo man sich denkt, wenn man Nachrichten guckt, oh Gott, gibt es eigentlich nichts Schönes mehr. Und darum sind wir auf das Thema gestoßen und ich glaube, ganz gut wäre tatsächlich zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich Trauma?
Genau.
Und was bedeutet das ganz genau? Und Tanja, du hast ja eine Bekannte, glaube ich, oder jemanden kennengelernt.
Ja, eine gute Freundin sogar.
Eine gute Freundin sogar,
genau.
Die da quasi Expertin ist in dem Bereich.
Genau, und zwar, wir wollen gerne einmal euch daran teilhaben lassen, was genau bedeutet eigentlich Trauma, was wird darunter verstanden. Und eine Freundin von mir, mit der habe ich mich darüber unterhalten und sie wird uns da jetzt ein bisschen Input auch zu geben im Gespräch mit mir. Und zwar ist das meine liebe Freundin Silke, die eine Ausbildung zur Traumapädagogin gemacht hat. Und da könnt ihr dann jetzt mal reinhören in das Gespräch und danach hören wir uns wieder.
Ja, liebe Silke, schön, dass du heute da bist und uns unterstützt bei unserer Folge zu posttraumatischem Wachstum. Vielleicht magst du dich mal so mit 2, 3 Worten selber vorstellen.
Ja, hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Susanne. Ich bin Silke, ich bin in meinem wirklich echten Leben Sonderschullehrerin an einer Schule für körperliche und motorische Entwicklung und bei ganz vielen Weiterbildungen habe ich unter anderem eine Weiterbildung zur Traumapädagogin gemacht. Das ist so ein bisschen aus meiner beruflichen Historie begründet, weil ich finde, dass unsere Schüler da auch Unterstützung brauchen, die ein bisschen professioneller ist und nicht nur das, was man so als Lehrer in seinem Studium mitbekommt.
Mhm. Genau, ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich da auch nicht viel anders als bei uns in der sozialen Arbeit, dass wenn man dann nachher wirklich arbeiten möchte, man viele Fortbildungen und Weiterbildungen braucht, um auch den Menschen vielleicht ein Stück weit gerechter werden zu können auch nochmal. Ne?
Ja, und so ein bisschen so das Alltagsgeschehen wirklich erlebt und dadurch erfährt man dann halt alles ja, was so wichtig wäre für den Beruf, was man ja im Studium nicht so wirklich praktisch mitbekommt.
Richtig, da fällt mir gerade an, da könnten wir fast einen eigenen Podcast machen. Genau. Ja, Silke, dann würden wir jetzt vielleicht mal starten. Und deswegen haben wir dich ja heute auch eingeladen, weil du die Fortbildung zur Traumapädagogin gemacht hast. Und vielleicht könntest du uns mal sagen, was genau versteht man eigentlich unter einem Trauma?
Es gibt ja ganz viele verschiedene Erklärungen und Definitionen. Also das, was für mich so am praktikabelsten ist, ist, dass ein Trauma eine normale Reaktion auf ein ganz unnormales Erlebnis ist, was Menschen haben können. Mhm. Eigentlich ist es in der Regel ein belastendes Ereignis, was man hat. Diese Situation, die dann vielleicht außergewöhnlich ist und eine Bedrohung darstellt, die löst bei den Menschen dann im Nachhinein eine seelische Verletzung hervor.
Mhm. Okay, genau. Und so wie du das beschreibst, kann man, glaube ich, auch vieles darunter verstehen, ne? Weil für jeden ist es wahrscheinlich auch ein bisschen anders dann, wie sich so ein Erlebnis dann auswirkt und ob das eine Verletzung dann hervorruft. Ich hatte dazu gefunden, also es gibt, glaube ich, so eine etwas engere Fassung von Trauma, wenn man das jetzt klinisch betrachten würde, dann ging man, glaube ich, davon aus, dass es dann um zum Beispiel Naturkatastrophen ging oder aber um Gewalterlebnisse, ne, das, oder Kriegserlebnisse. Das sind, glaube ich, so klassisch das, was man vielleicht unter Traumata verstehen würde, oder?
Genau, also das ist so, dass man unterscheidet zwischen Monotrauma und Komplextrauma.
Mhm, okay.
Und auch da wird nochmal so ein bisschen unterschieden in zufällige Traumata. Das sind dann zum Beispiel Verkehrsunfälle bei Monotraumen oder berufsbedingte Traumata, die man erfahren kann. Und bei einem komplexen Trauma wäre es so, die zufällig stattfinden, dass das eben langanhaltende Naturkatastrophen zum Beispiel sind oder Kriege. Eine weitere Unterscheidung ist ein Man-Made-Trauma. Da gibt es auch Monotrauma oder Komplextraumata. Das ist dann zum Beispiel, wenn man körperliche Gewalt erfährt oder einen Raubüberfall erlebt oder einen Einbruch. Das sind dann zivile Gewalterleben. Ein komplexeres Trauma bei Man-Made wäre eben, dass dann wiederholter körperlicher Missbrauch stattfindet oder vor allen Dingen Kinder dann vernachlässigt werden in der Familie oder körperliche oder seelische Misshandlung erfahren.
Okay, und das bedeutet man-made, ne? Also wahrscheinlich versteht es jeder von unseren Hörerinnen, aber das bedeutet halt eben, dass Menschen dafür verantwortlich sind und diese Traumata dann auslösen bei den anderen, beziehungsweise Handlungen durchführen, die halt quasi als zu traumatischen Erlebnissen dann führen können.
Ja, genau. Mhm.
Okay, ja. Und genau, jetzt hast du dich ja dann da als Traumapädagogin weitergebildet. Genau, und das fand ich halt auch interessant, weil wir haben uns ja vorbesprochen, ne, bevor wir diese Folge dann heute hier aufnehmen für euch. Und da fand ich es halt auch nochmal spannend, so zu gucken, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Traumatherapie und Traumapädagogik?
Also Traumapädagogik ist so ein bisschen das Bindeglied. Traumatherapie, da geht man in die Konfrontation mit dem Trauma und mit dem Erlebten und im besten Fall dann auch in die Integration des Traumas. Und wir Traumapädagogen sind so ein bisschen davor.
Ah, okay.
Wir sorgen so ein bisschen dafür, dass die Stabilisierung stattfindet. Also dass die Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die sind ja, das ist ja eigentlich alles erschüttert nach den Erlebnissen. Wir versuchen eben eine Stabilisierung durch Erklären des Traumas oder durch Ressourcenaktivierung wieder herbeizuführen.
Ja, okay. Das finde ich auch spannend, weil ich glaube, dieses Erklären und Verstehen, was ist da mit mir passiert, das ist auch immer ein wichtiger Schritt auch, ne?
Ja.
Um das dann letztendlich vielleicht gut verarbeiten zu können dann auch. Was du ja gerade beschrieben hast, ist, dass in der Pädagogik dann unterstützend geguckt wird, welche Ressourcen sind dann vielleicht auch da oder sind da und können genutzt werden, weil vielleicht hört sich immer so an, dass es sind ja bestimmt Ressourcen da, man muss die
noch
entdecken.
Auf jeden Fall, ja, genau. Man muss halt ein bisschen gucken mit den Personen und mit den Menschen, was da für Ressourcen vorhanden sind. Aber es wird immer, also man kann immer was finden.
Genau. Und da wären wir vielleicht ja schon bei dem Thema, gibt es da vielleicht so eine Übung zu, so was so Ressourcen angeht, Ressourcen entdecken?
Ja, also ich habe vornehmlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und eine ganz tolle Übung für die Ressourcenaktivierung ist zum Beispiel, dass man die Buchstaben des Vornamens aufschreibt und dann zu jedem Buchstaben eine positive Eigenschaft sucht und auch immer wieder findet. Und das ist ganz toll, was die selber dann da so für Ideen haben, was sie stark und ausmacht. Und das ist ja schon, also allein das Suchen und Finden, macht schon eine ganze Menge bei den Kindern und Jugendlichen aus.
Ja, glaube ich. Ich bin gerade schon bei meinem Namen. Da habe ich gerade schon überlegt. So Tanja T wie Tatendrang.
Ja, also man findet ganz schnell was wirklich.
Ja, witzig. Ja.
Ja. Oder eine andere Übung ist, dass man eine Hand voller Ressourcen hat. Also man nimmt seine Hand und sucht sich für jeden Finger eine Ressource, die man bei sich findet. Genau.
Ach, wie schön. Ja, ich habe das mal erlebt, Silke. Da war ich auf, jetzt muss ich gerade überlegen, ein Festival war das, wo ich beruflich war. Da hatte ich so einen Stand und wir haben halt so, es ging halt ja auch um sexuelle Bildung und wir hatten so ein paar Materialien mit und wir haben auch mit so einem Fragenrad gearbeitet und da stand danach eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter irgendwie bei mir am Stand. Und dann haben die das Rad gedreht und dann habe ich so die Frage gestellt an die Mutter, ja, sagen Sie mir doch irgendwie mal eine gute Eigenschaft oder eine Stärke Ihrer Tochter. Ich war sehr betroffen, weil der gar nichts eingefallen ist. Ich fand es sehr traurig. Also ich habe dann nachher so ein bisschen was angeboten, weil ich so dachte, ach, Ihre Tochter scheint ja neugierig zu sein oder so, hatte Lust, hier an den Stand zu kommen. Und das ist ja das, was man ja auch immer wieder feststellt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Susanne und ich diesen Podcast gestartet haben. Einfach um den Blick mehr auf das Positive und die Ressourcen.
Ja.
Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das ja so wichtig. Ne?
Ja, aber bei uns Erwachsenen ja genauso. Also man ist ja selber oft so verkopft und hat immer den Fokus auf das Schlechte. Und es macht so viel aus, wenn man sich auf die positiven Dinge und auf die Stärken von einem konzentriert. Ne?
Das stimmt. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach schönen Methoden an, die quasi ja auch zur Ressourcenstärkung eingesetzt werden können. Und das sind ja aber auch Sachen, die kann man ja auch unabhängig von Traumata einsetzen.
Genau.
Ne? Und das finde ich, als wir uns ausgetauscht haben und was du jetzt auch gerade noch mal gesagt hast, finde ich, ist die Traumapädagogik mit ihren Ansätzen auch sehr nah dran an der positiven Psychologie, finde ich.
Ja, das haben wir ja ganz oft schon festgestellt, dass du Sachen erzählt hast oder ich, wo man dachte, ach guck mal, das ist bei uns ja irgendwie genauso oder ähnlich.
Genau, und das finde ich super spannend. Was mich interessieren würde, Silke, inwiefern du denn auch in deiner Ausbildung, weil Susanne und ich hatten da ja eben schon drüber gesprochen, dass wir beide vor unserer Ausbildung noch nie den Begriff posttraumatisches Wachstum gehört haben. Hast du im Rahmen deiner Ausbildung was darüber gehört?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also man hört ja oft posttraumatische Belastungsstörung, aber posttraumatisches Wachstum ist mir nicht so ein Begriff. Vielleicht ist er mal gefallen, aber so richtig wahrgenommen habe ich ihn nicht.
Ja. Hast du denn selber vielleicht sowas schon mal an SchülerInnen oder vielleicht auch an Jugendlichen, mit denen du gearbeitet hast, erlebt, wo du sagen würdest, dass das Kind dann irgendwie nochmal oder der Jugendliche aufgeblüht ist?
Ja, ich denke schon. Also dass allein, dass sie wahrgenommen werden, das ist ja oft dass man ihnen positiv gegenübersteht, dass man ihnen eine positive Grundhaltung entgegenbringt und ihnen einen sicheren Ort bietet, das ist ja schon oft ganz viel wert für diese Kinder und Jugendlichen, die ein traumatisches Erlebnis hatten.
Ja.
Und dass die ein Stück weit dann aufblühen, wenn sie die belastenden Erlebnisse geteilt haben oder auch einfach nur wissen, dass jemand, der ist für mich da, das macht ganz viel aus.
Es macht so einen Unterschied.
Ja.
Und das finde ich auch jedes Mal, wenn ich über positive Psychologie nachdenke oder selber Elemente in meiner eigenen Arbeit einsetze, also das ist jetzt ein ziemlich abgegriffenes Wort, aber es ist ein echter Game Changer, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ja, weil viele sich ja doch damit beschäftigen, was sind die ganzen negativen Auswirkungen. Die sind auch da, die haben auch ihre Berechtigung, auch die negativen Gefühle haben ihre Berechtigung. Aber dass es halt auch darum geht zu sehen, da gibt es halt noch eine andere Welt. Ne?
Ja.
Und in die kann man auch nochmal eintauchen. Und das durch so Sachen wie, ich bin einfach da, ich höre dir zu, ich gebe Sicherheit. Ne? Da fängt es ja schon ganz oft an.
Ja, in der Traumapädagogik ist eine wichtige, eigentlich die wichtigste Grundhaltung, die Haltung des guten Grundes.
Okay.
Und wenn man sich das ganz oft bei Verhaltensweisen, die ja dann nicht immer unproblematisch sind, vor Augen führt und demjenigen gegenübertritt mit der Haltung, du hast einen guten Grund, warum du so bist, das ist der Gamechanger. Also, dass man sich anders der Person gegenüber verhält und sie anders wahrnimmt und anders auch ihr entgegentritt.
Ja, einfach auch eine andere Haltung eigentlich.
Genau,
ne?
das Wichtige ist eben die Haltung.
Das finde ich total spannend, weil bei mir ist es so, ich habe vor einigen Jahren eine Ausbildung zur lösungsfokussierten Beraterin gemacht und da geht es auch darum, dass man Menschen halt im Gespräch halt sehr häufig widerspiegelt, was man jetzt für Stärken an denen entdeckt hat. Und für mich war das immer eine Lehre gewesen, bis ich in die positive Psychologie eingestiegen bin und selber auch was zu Ressourcen und Stärken gelernt habe und für mich so ein richtiges Vokabular entdeckt habe. Und seitdem spüre ich das auch richtig. Also es fühlt sich halt nicht mehr, also wenn meine Ausbilderin aus der positiven Psychologie jetzt diesen Podcast hören würde, die würde das total bestätigen, weil ich war immer sehr skeptisch, weil ich dachte, das ist so irgendwie wie so eine Methode, die man sich antrainiert. Ich bin sowieso eher oft so ein skeptischer Mensch, dass ich das erstmal so sehr beleuchte, ist das was für mich oder nicht? Und da hatte ich entschieden, das sieht irgendwie antrainiert aus, aber mittlerweile bin ich da auch anders und denke, ich fühle das auch und kann den Menschen das auch wiedergeben und erfahre halt täglich in der Beratung, was das für einen Unterschied macht. Einfach das anzusprechen, was man an Stärken beim anderen sieht und das kommt viel zu kurz. Also jetzt hier nochmal ein Appell an alle, beschäftigt euch immer mit euren Stärken und spiegelt den anderen die auch. Genau.
Ja, ich finde, man lebt es oder dann, man macht es eben dem anderen auch gegenüber ja dann erlebt und erfahrbar, wenn man einfach positiv gegenüber dem anderen eingestellt ist und das ihm auch widerspiegelt. Ne?
Ja.
Und man hat einen ganz anderen Ansatz und einen ganz anderen Blick auf das Leben, wenn man von Stärken und von Ressourcen und von positiven Energien ausgeht.
Richtig. Und wie du das so schön sagst, einen guten Grund. Es gibt einen guten Grund dafür. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass auch in den anderen Schulen viel mehr Sonderschullehrer. Bezeichnest du dich selber noch als Sonderschullehrerin?
Ja.
Okay. Das ist ja auch, da haben sich die Begrifflichkeiten ja auch sehr verändert. Ne? Aber ich finde auch, bin sowieso der Meinung, es sollten viel mehr Sonderschullehrerinnen eingesetzt werden an Regelschulen. Weil ich finde, die Konzepte sind viel besser. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich mache. Viel mehr Sonderschulpädagogik in die Regelschule. Ausrufezeichen.
Ja, über auf jeden Schule. Fall.
Über Schule machen wir nochmal eine extra Folge und Bildung.
Oh ne, da brauche ich nicht eine Folge.
Wahrscheinlich. Dann danke ich dir, liebe Silke.
Ja,
das hast du
Dank.
Sehr gut gemacht. Und ich freue mich auf alles, was wir noch erleben werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten.
Alles vielen Dank, liebe Tanja und liebe Susanne.
Sehr gerne. Mach's gut, Silke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, spannend. Danke, Tanja, dass du dich mit Silke darüber unterhalten hast, dass wir jetzt im Endeffekt ja auch eine Expertenmeinung haben und so ein bisschen die Abgrenzung haben über diesen Traumabegriff, also in dem klinischen Sinne, aber auch im erweiterten Sinne. Und Judith Mangelsdorf hat ihre Dissertation geschrieben über dieses Thema posttraumatisches Wachstum. Und es gibt auch einen Aufsatz zu dem Thema, wir haben jetzt nicht diese ganze Dissertation lesen müssen, sondern es gibt einen Aufsatz zu dem Thema, den wir gelesen haben als Vorbereitung auf diese Folge, wo sie das nochmal sehr gut erklärt. Und über den wollen wir eigentlich heute sprechen, weil wir finden das ja sehr, bringt es auf den Punkt, das ist im Endeffekt einfach zu verstehen. Und das, die Frage, die ich jetzt noch mal habe, im Endeffekt, wir wissen jetzt, was Trauma ist. Es gibt ja aber auch immer Krisen im Leben, beziehungsweise es gibt einfach belastende Erfahrungen. Vielleicht, dass wir das auch noch mal abgrenzen, weil es ist ja nicht immer alles tatsächlich auch ein Trauma. Auch nicht dieser erweiterte Traumabegriff ist ja auch nicht alles Negative, was uns widerfährt, ist ja sofort traumatisch.
Ja, genau. Und da hatten wir uns überlegt, dass man das vielleicht ganz schön an so einem Beispiel eines Hauses erklären könnte, was durch welche Umstände auch immer vielleicht ein Sturm- oder Unwettererlebnis irgendwie zusammenbricht oder wo Teile halt herausbrechen aus dem Haus. Ich weiß gar nicht, geht das, dass Teile aus Häusern herausbrechen, Mauern zusammenstürzen, ja, so, ne?
Dach
Dachziegel runterfallen,
so.
Genau, Risse in Wänden. Und der Unterschied wäre vielleicht so, dass bei einem traumatischen Ereignis, also das quasi bis aufs Fundament zerstört werden würde. Also dass sozusagen es auch kein Fundament mehr geben würde, auf das man aufbauen könnte und man sich sozusagen erstmal ganz neu orientieren muss, um dann was Neues aufzubauen. Und wenn wir im Beispiel vielleicht einer Krise oder einer Belastung bleiben würden, dann würde es eher darum gehen, ja, es stürzt was ein, es fallen vielleicht Ziegel runter oder vielleicht auch, dass die Mauer einbricht, aber das Fundament ist da. Also es gibt etwas, worauf ich aufbauen kann und ich weiß auch, wie ich das schaffen kann, weil ich weiß, ich kenne die Handwerker, ich habe Materialien zur Verfügung. Und vielleicht ist das nochmal so der Unterschied. Das bedeutet halt eben, ein traumatisches Ereignis, so ist die Definition, stellt halt unser gesamtes Selbst- und Fremdbild halt in Frage. Und wir wissen erstmal nicht,
wie wir es lösen sollen. Judith sagt ja in ihrem Aufsatz, schreibt Judith, im Endeffekt so ein traumatisches Erlebnis, das zerstört quasi die eigene Welt einmal. Also wenn wir im Bild von diesem Haus bleiben wollen, unser Haus ist komplett zerstört, es gibt so innere Überzeugungen, die wir hatten, von wie die Welt funktioniert und die wurden zerstört.
Ja.
Und eine negative Erfahrung oder eine belastende Erfahrung, da werden zwar passieren auch Dinge, die schwierig sind und die, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben, aber es ist nicht komplett, alle unsere Überzeugungen wurden nicht über den Haufen geschmissen.
Ja.
Das ist eigentlich der Unterschied und das kann im Endeffekt ja auch sein, wenn zum Beispiel man verlassen wurde nach einer langen Beziehung, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat.
Mhm.
Oder wenn man irgendwie im Job eine Erfahrung gemacht hat mit Mobbing, dass man im Endeffekt plötzlich extrem ausgegrenzt wurde, auch irgendwas, wo man eigentlich gedacht hat, okay, dass Menschen so sein können, das ist was, gab es in meiner Welt vorher nicht. Und dass einen das im Endeffekt das ganze Fundament zerstört.
Ja, genau. Also das Fundament zerstört und ich im Grunde auch erstmal zumindest, kein Repertoire habe, um das zu reparieren oder um das irgendwie anders aufzubauen.
Ja, und vor allen Dingen, ich bin auch in diesem, also ich stelle mir auch mal manchmal vor, wie so ein Erdbeben tatsächlich. Ich bin auch in einem Haus drin gewesen, bin auch erstmal verletzt.
Mhm.
Also das ist nämlich auch nochmal das Wichtige, glaube ich. Posttraumatisches Wachstum kann immer erst beginnen, wenn man eigentlich quasi das Erlebte irgendwie verarbeitet hat. Judith hat nämlich in ihrem Aufsatz nämlich auch nochmal erklärt, welche vier Reaktionsformen gibt es eigentlich auf traumatische Erfahrungen. Also sie nennt das psychoemotionale Reaktionsformen. Da hat sie hier so eine Übersicht. Was kann denn eigentlich passieren, nachdem man ein traumatisches Erlebnis hat? Und das Erste, es gibt Resilienz, dann gibt es Erholung, dann gibt es eine posttraumatische Belastungsstörung und das posttraumatische Wachstum. Das sind quasi in der Forschung diese vier möglichen Reaktionsformen. Und die wollen wir jetzt einfach mal durchgehen in Form von diesem Hausbild, was wir gerade gewählt haben.
Genau.
Und wenn wir jetzt über die Resilienz sprechen, stellen wir uns das so vor, es ist ein starker Sturm gekommen und es sind vielleicht ein paar Dachziegel weggeflogen. Aber das ist was, das kennt man schon, da hat man vielleicht auch mit gerechnet. Das überrascht einen nicht.
Ja.
Man hat schon Reserveziegel irgendwie im Keller liegen und nachdem der Sturm vorbei ist, dann geht man aufs Dach und packt da die Ziegel wieder drauf. Und es war zwar irgendwie schlimm, aber man ist resilient. Das heißt, man ist nicht völlig schockiert und überrascht und kann relativ schnell sein Haus einfach wieder reparieren. Ja, dann ist es halt wie vorher, Dachziegel sind wieder drauf und man ist relativ unbeschadet, ist es an einem vorbeigegangen.
Ja, genau. Ich stelle mir es so vor, man hat halt im letzten Schlussverkauf von Dachziegeln, hat man dann irgendwie so eine Palette an Dachziegeln sich in die Garage gestellt und zack, hat man das wieder repariert, was da an Schaden entstanden ist. Ne? Und dann war das Nächste, was du beschrieben hast, die Erholung. Da wäre das dann eher so, also dass es wirklich auch ein starker Sturm dann schon war und das Haus ist schon ziemlich zerstört, kann man so sagen.
Ne? Ja, und auch das Fundament, das ist ja wirklich
und auch eine
traumatische Erfahrung.
Das
ist eigentlich wirklich alles kaputt.
Alles kaputt. Das Fundament ist kaputt und man hat aber dann die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit, nachdem man sich halt auch orientiert hat und vielleicht auch selber körperlich wieder fitter ist, ne? Weil man selber war tatsächlich auch noch in dem Haus drin und hat irgendwelche Verletzungen erlitten, dann hat man sich erholt davon. Und
man war auch beim Arzt.
Weißt man du, war beim vor, Arzt.
Kommt irgendwie der Krankenwagen oder es kommt jemand und der die Wunde näht oder die Knochen
wieder richtet, ne?
Dass
genau.
man quasi körperlich wieder einigermaßen gesund ist.
Genau, dass man körperlich einigermaßen wieder gesund ist, um dann halt eben auch zu gucken, welche Handwerker hole ich mir, wen spreche ich an, welche Materialien brauche ich, ne? Um dann mein Haus auch wieder aufzubauen. Ne?
Genau,
so, genau.
Und so wie es war.
Und so wie es war. Ne? Ich baue es genauso wieder auf, wie es halt eben auch vorher war.
eine große Erschütterung und es war irgendwie alles kaputt. Genau. Und dann nach einer gewissen Zeit, und sowas erfolgt ja meistens in Form von Therapie, also therapeutischen Mitteln, die man hat, und dann baut man es halt wieder auf und dann hat man das Haus so, wie es vorher war.
Genau, ne? Und dann ist alles wieder so, wie es vorher war. Der Status quo ist hergestellt. Und man hat sich erholt, genau.
Genau, man hat sich einfach erholt. Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist der Fall, dass man auch unter diesen ganzen Trümmern liegt in seinem Haus. Es war dieses Erdbeben da und man schafft es nicht, sich Hilfe zu holen.
Ja.
Es kommt kein Arzt, es kommt kein Rettungswagen, es kommt kein Handwerker. Also man bleibt eigentlich in diesen Trümmern liegen mit seinen kaputten Knochen, mit seinen Wunden und erholt sich einfach nicht mehr. Das heißt, man kommt nie wieder in die Möglichkeit, am Leben richtig teilzuhaben. Also das sind ja auch gerade Menschen, die ich kenne, auch tatsächlich bei der Arbeit, die das nie überwunden haben und die dadurch einfach so kaputt geworden sind, dass sie einfach nicht mehr richtig, nicht mehr handlungsfähig sind.
Ja, genau. Was ja auch bedeuten kann, vielleicht nicht in allen Handlungsfeldern, aber stellenweise, ne? Dass sie schon dann auch eingeschränkt sind.
Genau, und im Endeffekt kommt, und gerade das ist ja also auch sowas von Trauma, sowas ploppt ja auch immer wieder auf.
Ja.
Also so eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist ja im Endeffekt was, wo man Dinge halt nicht verarbeitet hat, die einfach immer wieder aufploppen tatsächlich. Ja. Ich stelle mir das so vor wie so ein Haus, was du vielleicht notdürftig repariert hast, aber irgendwie fällt dann doch immer wieder das Dach zusammen. Also es ist
immer
im Endeffekt
wieder
nie richtig.
Ja.
Genau, und das ist im Endeffekt, man hat halt, eigentlich wohnt man den Rest seines Lebens in einem kaputten Haus, was irgendwie nur so provisorisch zusammengezimmert wurde und ab und zu geht mal wieder was kaputt.
Ja, oder vielleicht auch so ein Teppich über ein Loch im Fußboden legen und dann ab und zu da reinfallen oder so. Ne?
Genau.
Sowas könnte das sein, ja. Genau, und das wäre halt die posttraumatische Belastungsstörung, ne? Also so ein Bild dafür. Und das andere, worüber wir sprechen, ist halt posttraumatisches Wachstum. Das würde bedeuten, das Haus ist auch vollkommen zerstört worden, auch das Fundament. Es wird auch eine Zeit geben, bis man sich selber vielleicht auch wieder körperlich erholt hat von den eigenen Schäden, die man davongetragen hat. Oder bis man halt Menschen auch mit an Bord genommen hat, die einen unterstützen und die einen helfen. Aber es geht vorwärts. Also irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, da hat man das Haus wieder aufgebaut und sogar noch optimiert. Ja, das bedeutet, man hat sich überlegt, ja, warte mal, zum Beispiel, uns fiel jetzt ganz spontan ein, wir könnten ja dann noch ein Podcast-Zimmer gebrauchen in diesem Haus. Ne? Das heißt, das würde man damit einplanen. Oder halt eben andere Dinge, die einem immer schon wichtig waren. Oder wenn man denkt, man hätte gerne mal ein Fenster gehabt, was auch irgendwie viel größer ist und den Garten hinausgeht und auf so einen schönen Teich den Blick öffnet, dann hat man das dann auch plötzlich, ne? Dass man das mitgestaltet. Und das wäre halt eben posttraumatisches Wachstum. Es wird wieder hergestellt und sogar noch besser gemacht, als es vorher war.
Genau, man sieht es halt als Chance. Ist natürlich auch, man muss natürlich erstmal wieder gesund werden, man muss auch irgendwie zum Arzt gehen und irgendwie seine Knochen richten lassen, man muss quasi erst wieder heilen.
Ja.
Aber dann kann man sagen, okay, ich stehe jetzt vor diesem zerstörten Haus und vielleicht baue ich es mir einfach neu auf, aber besser. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt mal auf die drei Aspekte brauchen, die es braucht für posttraumatisches Wachstum. Das ist nämlich das, was Judith Mangelsdorf in ihrem Aufsatz auch dargelegt hat, dass es in der Forschung drei Aspekte gibt, die halt posttraumatisches Wachstum ermöglichen.
Ja.
Und dass wir die jetzt ja einmal durchsprechen, dann finden wir sicher auch noch Beispiele für unser Wiederaufbau des Hauses.
Genau. Es macht ja auch ein bisschen Spaß, so ein Haus wieder aufzubauen und sich das so vorzustellen, wie man das gerne hätte, oder?
Ja, ja. Also im Endeffekt ist das ja wirklich eine Chance. Du kannst ja, wenn du hast ein Haus und das war halt so und jetzt ist es zerstört und du kannst es halt sagen, okay, ich baue es jetzt nochmal neu auf, aber halt so, wie es vielleicht besser zu mir passt. Judith Mangelsdorf sagt halt im Aufsatz, es gibt im Endeffekt drei zentrale Faktoren, die es braucht, um posttraumatisches Wachstum zu ermöglichen. Und der erste davon ist die Anwesenheit positiver Emotionen. Und das kennen wir ja auch schon von der Broaden und Build Theory von Barbara Fredrickson, dass im Endeffekt positive Emotionen dazu führen, dass wir kreativer werden, dass wir den Fokus weiten, dass wir neue Ideen haben. Und das stelle ich mir so vor ein bisschen vor, nachdem halt, bin jetzt wieder erholt und fühle mich einigermaßen gesund und ich sage jetzt, ich fange jetzt an, mein Haus nochmal neu aufzubauen, zu sagen, ich mache jetzt auch noch tolle Musik an und ich esse was Leckeres dabei und ich mache es mir halt einfach schön und komme damit auch einfach in eine bessere Idee, was ich denn schön finde. Vielleicht möchte ich eine neue Farbe an der Wand haben oder wie gesagt, ich weiß ja, ich mache gern Podcasts, dann mache ich so ein extra Zimmer nur fürs Podcasten, wo ich irgendwie mir alles einrichte.
Ja.
Oder ich gestalte den Garten anders. Und dadurch, dass ich einfach positive Emotionen wahrnehme, komme ich einfach auf viel bessere Ideen.
kommst einfach schon in eine ganz andere Stimmung, indem du die Vision hast, wie könnte das mal aussehen und was dir Freude bereitet. Ne? Oder halt bewusst positive Emotionen herstellen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich decke vielleicht einen Teil der Trümmer mit irgendwie einer schönen Patchwork-Decke ab oder so. Also es wäre jetzt so meins, Patchwork-Decke. Ne? Dass ich so denken würde, ach guck mal, das sieht aber hübsch aus, schöne Farben.
Man kann ja auch sagen, okay, ich bin jetzt einfach dankbar, dass ich noch überlebt habe. Also ich lebe ja noch und mein Haus ist kaputt, aber dass man bewusst Emotionen wahrnimmt, also vielleicht auch Dankbarkeit und sagt, okay, was kann ich denn machen? Oder Hoffnung versucht zu aktivieren und die befördern halt dann diese Aufwärtsspirale und dass man einfach bessere Ideen hat. Und dann kommt man nämlich direkt zu dem zweiten Aspekt, das ist, dass man Unterstützung hat, soziale Unterstützung durch Menschen, die einem gut tun.
Genau.
Dass man, und das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Faktor auch nochmal, dass man das auch nochmal offenlegt, dass es einem nicht gut geht oder dass man vielleicht auch Leuten erzählt, übrigens, mein Haus ist kaputt.
Ja.
Ich glaube, das macht auch den Unterschied nochmal bei dieser Erholung. Da erzählt man vielleicht keinem, mein Haus ist völlig zerstört, sondern man bestellt halt selber die Handwerker und lässt es reparieren. Aber wenn ich vielleicht offen und ehrlich sage, auch übrigens, mein Haus ist zerstört, gibt es vielleicht einen Nachbarn oder eine Freundin oder irgendjemand, der sagt, oh, ich habe aber eine gute Idee oder ich kenne jemanden, der besonders guter Handwerker ist oder ich glaube, wir können noch mal zusammen drauf gucken, dass man einfach das als Team macht und nicht alleine dadurch geht.
Ja, genau. Und so können auch gleichzeitig dann vielleicht auch wieder Beziehungen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, neu entstehen, indem man diese Sachen zusammen gemacht hat. Ne? Genau.
Zum Beispiel der Nachbar, mit dem man vorhin ein Wort gewechselt hat.
Ja.
Und der sieht jetzt, oh, das Haus ist zerstört und kommt rüber und sagt zum Beispiel, okay, bis dein Haus repariert ist, kannst du bei mir halt kochen oder ich weiß es nicht, bei mir wohnen.
Oder stellt sich heraus, der Nachbar ist ein Fundamentstatiker. Ich weiß zwar nicht, ob es sowas gibt, aber der kann wunderbar Fundamente bauen.
Ja, im Endeffekt, dass man halt einfach so ein Team von Menschen hat, die einen unterstützen.
Ja.
Und dann hat man ja mehr Manpower und mehr Ideen und dann wird es halt auch einfach besser.
Ja, genau. Und man kann halt zusammen dann auch Dinge vielleicht noch machen, die einen auch wieder in positive Emotionen bringen, ne? Und die Aufwärtsspirale in Gang setzen.
Die das auch nochmal befördern.
Ja. Und dann haben wir als dritten, Susanne, noch gibt es den Faktor, dem Ganzen vielleicht einen Sinn auch so im Nachhinein noch zu geben oder zu sehen, ja, was kann da vielleicht auch was kann jetzt der Sinn an dieser an diesem Trauma halt auch sein.
Da ist es ganz wichtig, nochmal zu gucken, den Sinn, das kann man nicht beantworten, direkt nachdem das Trauma passiert ist. Also wenn man da gerade steht und das Haus ist völlig zerstört, man ist selber noch verletzt, dann kann man in dem Moment da keinen Sinn drin sehen.
Ja.
Aber die Idee ist ja auch, posttraumatisches Wachstum entsteht ja dadurch, wie man das bewältigt. Also nicht das Trauma an sich befördert dieses Wachstum, sondern wie bewältige ich das? Das bringt mich in dieses Wachstum und Judith Mangelsdorf hat ein Beispiel, es gibt auch so einen Vortrag, den sie gehalten hat über das Thema in einem Video, das würden wir auch verlinken bei uns in den Shownotes, wo sie quasi als Beispiel sagt, wenn man einen schweren Verkehrsunfall überlebt hat oder irgendwie sexuellen Missbrauch erlebt hat, wenn man am nächsten Tag gefragt wird, wofür war das denn gut und was ist der Sinn darin, das kann keiner beantworten, da kann man nie einen Sinn drin sehen, aber vielleicht nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren kann man sagen, okay, ich möchte anderen Menschen damit helfen. Also es war für mich eine furchtbare Erfahrung, aber ich habe jetzt Ideen, wie man damit umgehen kann. Ich gehe raus in die Welt und unterstütze andere Menschen, denen es ähnlich geht. Oder wenn man jetzt in unserem Bild von unserem Haus bleiben will, mit dem Podcast zum Beispiel, dass wir so ein Podcast-Zimmer uns jetzt gebaut haben. Wir machen jetzt einen Podcast, in dem wir im Endeffekt andere Menschen dazu anleiten, wie man dann ein Haus wieder aufbauen kann.
Ja, richtig, genau. Das könnte nämlich auch dann ein Gewinn der ganzen Situation sein. Wofür war es gut? Ich starte einen Hausbau-Podcast mit meinem Nachbarn, der für die Fundamente dann zuständig ist.
Genau, oder ich habe einfach bessere soziale Kontakte. Also und ich glaube, das kennen wir persönlich ja auch, dass einfach Dinge, die schwierig waren im Leben, im Nachhinein doch irgendwie, man wünscht sich, man hätte die Erfahrung nicht gemacht, weil es halt in dem Moment furchtbar war und trotzdem im Nachhinein kann man sagen, okay, es hat mich aber irgendwie besser gemacht, dass ich das bewältigt habe.
Genau. Und ich finde, ich gucke mal, vielleicht passt das jetzt ganz gut dazu. Die Judith hat in ihrem Aufsatz nämlich ganz am Ende im Fazit was dazu geschrieben, was wir finden, was das ganz gut nochmal so zusammenfasst in Bezug auf posttraumatisches Wachstum. Und zwar hat sie geschrieben, durch diese veränderte Perspektive auf traumatische Erfahrungen können sie nicht nur als schmerzlich, sondern auch wegweisend verstanden werden und damit auch Wegbereiter sein, in eine neue, erfülltere Zukunft. Ne? Mhm. Und ich finde, was es halt gibt, und da knüpfe ich an eine unserer Folgen auch wieder an, auch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass selbst wenn solche traumatischen Ereignisse passieren, dass ich quasi nicht, so wie das in unserem Bild beschrieben war, unbedingt dazu verdammt bin, unter diesen Trümmern quasi da weiter zu vegetieren und nie mehr mich weiterzuentwickeln, sondern auch, dass es Chancen gibt, auch da wieder rauszukommen. Und das finde ich sehr tröstlich.
Da wichtig ist, glaube ich, da auch nochmal abzugrenzen, dass das aber auch nicht immer möglich ist, dieses Wachstum. Du brauchst halt wirklich diese drei Aspekte zum Beispiel. Wenn du da einfach ganz alleine liegst und da ist vielleicht keine Menschen in deinem Leben, die dich unterstützen und du kannst nichts Positives spüren und dann ist es auch schwierig, irgendwann Sinn zu empfinden. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass manche Menschen das Gefühl haben, und das ist irgendwie gesellschaftlich so nach dem Motto, okay, wenn du jetzt schon ein Trauma erlebt hast, dann wachst du gefälligst auch noch da dran.
Ja, also genau.
Noch so diese Erwartung, okay, das war sicher traumatisch, aber wie dieses irgendwie, nur die Harten kommen in den Garten, ja, da wirst du ja wohl da auch noch dran wachsen. Das ist noch so eine extra Erwartung ist, die man auch noch an sich hat, nach dem Motto, jetzt habe ich was Schlimmes erlebt und jetzt wachse ich, jetzt muss ich irgendwie dran wachsen und das ist halt nicht immer möglich.
Ja, also genau, das ist auch dieser Aspekt, es geht ja nicht darum, irgendwie eine Leistung zu erbringen und jetzt Trauma zu erleben und dann auch noch zu wachsen. Es ist ja letztendlich, selbst wenn man sich in Anführungsstrichen nur erholt, ist es ja auch schön, ne? Also das heißt ja, im schlimmsten Fall ist es halt ja tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Man hat seine Einschränkung, was aber dennoch nicht bedeutet, und das wollen wir auch gar nicht sagen, dass das deswegen das Leben vielleicht dann weniger wertvoll ist, als hätte ich posttraumatisches Wachstum erlebt. Ne? Sondern auch, selbst wenn man mit einer posttraumatischen Belastungsstörung leider leben muss und keinen Weg rausgefunden hat oder was auch immer, heißt das ja nicht, dass deswegen mein Leben weniger wertvoll ist. Ne? Und das soll dadurch ja auch gar nicht gesagt werden. Ne? Und ich finde, Judith fasst das ja auch ganz schön in ihrem Aufsatz auch nochmal zusammen, den Aspekt gerade, den du genannt hast, Susanne, dieses Janus-Gesicht bezeichnet sie das, ne? Bei posttraumatischem Wachstum. Janus, ja der römische Gott mit zwei Gesichtern, ne? Das soll halt ja immer schon so Zwiespältigkeit symbolisieren. Es geht darum, dass auch dieser Druck auf Traumatisierte, dass man halt wachsen muss. Und das andere ist halt eben auch, dass das schwierig ist, auch die Forschung bezüglich persönlichem Wachstum, weil gerade so auch in den Anfangszeiten die Forschung immer daraus bestanden hat, dass man halt Menschen im Nachhinein, nachdem das Ereignis dann in der Vorzeit schon passiert war, befragt hat, ob sie denn denken, dass sie persönlich gewachsen sind und dass man da eher so herausgestellt hat, dass diese Selbstaussagen auch nicht immer die überzeugendsten sind und auch aussagekräftig. Und so, dass es jetzt erst in den letzten Jahren darum geht, dass auch andere Studien in Auftrag gegeben worden sind, wo es eher darum geht, so ein persönliches Wachstum über mehrere Jahre dann auch zu begleiten und zu beobachten und nicht nur auf Selbstaussagen sich das Ganze stützt. Ne? Genau, und von daher, das ist das, was Judith Mangelsdorf halt auch in ihrem Aufsatz sagt, dass die Forschung schon auch im Bereich posttraumatischem Wachstum auch noch in den Kinderschuhen steckt und aber dass sie halt schon auch spannende erste Impulse bietet, um auch zu gucken, wie kann vielleicht auch Therapie nochmal anders gestaltet werden, um auch posttraumatische Belastungsstörungen zu bewältigen letztendlich, ne? Und auch vielleicht mit Wachstum oder auch nicht Wachstum, aber auf jeden Fall positiver herauszugehen, als es vorher der Fall war. Ja.
Was ich auch nochmal wichtig finde, es ist auch nicht so, dass man immer ein Trauma braucht, um zu wachsen. Es gibt auch einschneidende Erlebnisse, positive, die auch zu einem Wachstum führen.
Ja,
wie die Geburt eines Kindes oder dass man einen Lebenspartner findet, mit dem man sehr glücklich ist oder dass man umzieht in irgendwie ein schöneres Zuhause. Also es gibt auch große Dinge, als man einen Job findet, der einem besonders viel Freude bringt, auch einschneidende Erlebnisse, die einfach positiv sind, die einen auch ins Wachstum befördern. Also es ist nicht so, dass man nach dem Motto, wenn man keine Krise hat oder kein Trauma, dann, dann kann man auch nicht mehr wachsen. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, meine persönliche Erfahrung ist, ich finde, die Menschen, die Dinge bewältigt haben, schwierige Dinge in ihrem Leben, ob es jetzt wirklich Traumata sind oder einfach nur Krisen, sind oft die spannenderen Menschen, um ehrlich zu sein. Ich finde wirklich oft, dass gerade solche Menschen ganz viel mitbringen, gerade die halt einen schweren Rucksack tragen, die einfach und daran gewachsen sind, einfach besonders interessant sind und besonders tiefgründig auch manchmal sind und die einfach vielleicht auch mehr Sinn erleben haben. Und nee, aber es heißt dann lange nicht, dass wir alle Krisen und Traumata brauchen.
Nein, andererseits,
ich glaube, ich habe letztens noch mal gelesen, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Krisen. Also ja. Krisen sind ganz normal.
Ja, ich glaube auch, Krisen sind ganz normal. Und das ist ja auch das, was du sagst. Und auch nach Krisen kann man ja wachsen. Und auch ganz ohne Krisen und Traumata kann man wachsen. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend, was diese Forschung halt eben auch angeht und was da gesagt wird. Und ja, woher kommt überhaupt der Begriff posttraumatisches Wachstum? Und da kann man sagen, das erste Mal benutzt und erforscht wurde das Ganze von Tedeschi und Calhoun, und das war irgendwie so Mitte der 90er Jahre, gab es eben das Forscherteam, und die haben halt festgestellt, dass Menschen, die traumatische Erfahrungen hatten, nicht nur davon berichtet haben, dass sie das viel gekostet hat, diese Erfahrung gemacht zu haben, sondern dass sie das auch bereichert hat. Ne? Und daraus entstanden ist halt eben auch die Forschung zu posttraumatischem Wachstum. Und die haben halt herausgefunden, oder anhand der Befragung der Menschen hatte sich herausgestellt, dass es 5 Areale posttraumatischen Wachstums gab. Also wo sie festgestellt haben, in den Bereichen sind Menschen gewachsen. Und die werden wir euch jetzt mal kurz nennen.
Genau, und der erste ist halt eine größere Wertschätzung dem Leben gegenüber.
Mhm, genau, und auch eine tiefere, dass auch tiefere persönliche Beziehungen dadurch entstehen können.
Genau, mehr persönliche Stärke.
Genau, dass es auch nochmal darum geht, vielleicht Prioritäten anders zu setzen in seinem Leben.
Genau, und ein erweiterter Sinn für Spiritualität.
Genau, und das sind so die 5 Bereiche, die Sie festgestellt haben. Das wollten wir euch auf jeden Fall auch noch mitgeben.
Und lass uns das noch mal auf unser Hausbeispiel
interessant.
Das ist gerade spannend, dass wir noch mal auf die Idee gehen. Wir haben unser Haus neu gebaut, und wenn wir jetzt sagen, eine größere Wertschätzung dem Leben gegenüber, ich glaube, dass man, wenn man so ein Haus neu aufgebaut hat, dass man da das auch einfach viel mehr wertschätzt.
Auf jeden Fall.
Quasi aus dem Nichts sowas nochmal aufgebaut hat und noch besonders schön gemacht hat, dass man dieses Haus auch noch wahrscheinlich noch besser pflegen wird, und dass man das einfach noch viel, als viel schöner und besser empfindet als das Haus, was man zuvor hatte.
Genau. Und tiefere persönliche Beziehungen haben wir ja schon gehört, ne, zu dem Nachbarn, der ja hier Fundamentstatiker ist. Und, und zudem habe ich plötzlich auch eine viel tiefere Beziehung.
Genau, dann mehr persönliche Stärke, ja, einfach dieses Gefühl, okay, ich habe aus dem Nichts wieder mir ein Haus aufgebaut.
Ja.
Also ich glaube, das ist dieses Gefühl, wenn mir nochmal sowas passiert, ich weiß jetzt, wie das geht.
Ja,
ich bin
richtig.
Jetzt einfach stärker. Mich haut jetzt, vielleicht bin ich beim nächsten Mal sogar schon resilienter. Dass ich, mich haut das nicht so schnell wieder um.
Allein diese ganzen YouTube-Videos, die ich mir dann über Mauerbau angeguckt habe oder so, ne? Also das alleine schon, was ich da schon alles kann, dass ich mit so einer Kelle umgehen kann, Zement mixen kann, was ich alles kann, ja. Genau. Ein Hoch auf YouTube.
Und ja, neue Prioritäten im Leben. Ja, auch einfach, dass man sagt, okay, vielleicht war man vorher jemand, der immer nur arbeiten gegangen ist und irgendwie nie im Garten gesessen hat und vielleicht auch keinen Podcast gemacht hat oder irgendwie sowas, und plötzlich sagt, ich habe plötzlich neue. Ich treffe meinen Nachbarn, ich mache jetzt Podcast, ich sitze total gerne auf meiner Terrasse, ich genieße die Sonne. Also dass Dinge, die vorher wichtig waren, dass sich das einfach verschoben hat.
Richtig, genau. Ja, und erweiterter Sinn für Spiritualität, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Was ist der erweiterte Sinn?
Haben wir angefangen zu meditieren im Rahmen.
Ja, genau. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja,
vielleicht einfach dieses Gefühl von sich auch mehr zu Hause zu fühlen,
mehr
verbunden zu fühlen mit seinem Zuhause. Das fällt mir jetzt auch gerade ein bisschen schwer, bin ich ganz ehrlich. Das können ja vielleicht unsere Zuhörer einfach für sich selber nochmal
beantworten, was das sein könnte.
Wie das passen könnte.
Ja.
Aber ja, das ist nochmal ganz schön dargelegt. Also wie sieht Wachstum aus?
Genau.
Das ist natürlich jetzt unser Beispiel mit dem Haus. Je nachdem, was man halt erlebt hat, sind das halt immer andere Dinge. Aber schon dieses Gefühl, ich bin jetzt einfach größer geworden und besser und stärker und trotz, und das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem dieses Trauma betrauern kann. Also das heißt nicht, dass man sagen muss, ich bin dankbar für dieses Trauma und Gott sei Dank ist mir das passiert, aber man kann sagen, Gott sei Dank habe ich so gut bewältigt und habe das Beste draus gemacht.
Ja. Ja, und ich finde halt eben, das, was ich halt eben auch gesagt habe, dieses, dass man vielleicht auch Hoffnung haben kann, selbst wenn einem was super Schlimmes im Leben passiert, dass man nicht unter den Trümmern liegen bleiben muss, dass es Möglichkeiten gibt, auch wieder da rauszukommen.
Genau, und es gibt ja viele Menschen, bei denen das der Fall ist, auch Menschen, die man ja kennt, quasi so bekannte Menschen, zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela oder Mutter Teresa, das sind so Beispiele, die Judith Mangelsdorf nennt in ihrem Vortrag. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen in unserem Bekanntenkreis, die wir vielleicht kennen, und tatsächlich ist das jetzt ein wunderbarer Übergang. zu unserer nächsten Folge, weil wir nämlich nächstes Mal eine Interviewgästin da haben, die ich persönlich schon seit über 20 Jahren kenne und wo ich quasi dieses posttraumatische Wachstum aus der Ferne ein bisschen beobachten konnte. Und wir sie gebeten haben, zu uns zu kommen, und mehr wollen wir auch noch nicht verraten. Aber sie wird das nämlich teilen, im Endeffekt ihre Erfahrung, die sie gemacht hat, und warum Dinge, die schwierig waren für sie, im Nachhinein auch gut waren, weil sie halt daran gewachsen ist.
Genau. Und diese Interviewgästin, die werden wir dann in der nächsten Folge dann empfangen bei uns. Und genau. Da freuen wir uns auch schon drauf.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir euch ganz viel zum Thema posttraumatisches Wachstum erzählt.
Und Hausbau.
Und uns ist es auch bewusst, ihr habt es auch gehört, wir haben auch viel gelacht darüber, weil diese Bilder uns Spaß gemacht haben, wie wir uns vorgestellt haben, dass wir so ein schönes neues Haus wieder aufbauen. Ist natürlich nicht so gemeint, dass wir uns hier lustig machen wollen über Traumata oder so, gar nicht. Ne? Versuchen einfach so ein bisschen Lockerheit reinzubringen in so ein wirklich schweres Thema. Und ich hoffe, ihr konntet etwas Neues für euch mitnehmen. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass ihr auf unserer Homepage auch wieder finden werdet. Einmal die Verlinkung zu dem Aufsatz von Judith. Den kann sich nämlich jeder einfach so herunterladen. Ja, ist auf jeden Fall frei verfügbar im Internet, also die Verlinkung. Und das Video wollten wir auch verlinken, ne,
ja,
Susanne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dieser Vortrag, den Judith da hält, der ist für Psychologen, also sie hält quasi einen Vortrag vor Psychologen, also sie benutzt relativ viel Fachsprache tatsächlich. Andererseits kann sie Dinge wirklich gut mit einfachen Worten auch erklären. Und wer Lust hat, mehr darüber zu hören und das mit ihren eigenen Worten zu hören, lade ich gerne ein, sich den Vortrag anzuhören oder zu gucken. Dauert, glaube ich, knapp eine Stunde. Ich bin halt ein großer Fan von Judith Mangelsdorf, seitdem wir damals diese Schulung bei ihr hatten und was sie eigentlich alles getan hat im Endeffekt auch für die positive Psychologie. Und finde sie immer sehr inspirierend, darum, wenn ihr Lust habt, da noch mehr zuzuhören. Nicht nur quasi wir beide mit unserem etwas, keine Ahnung, wie nennt man das? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur Laien sind. Wir
haben ja Nein, das sagst du nicht. Ahnung. Das schneide ich auf jeden Fall auch raus.
Sag, was du
willst, ich schneide es raus.
Okay, ich sag gar nichts mehr. Wir sind ja nun mal nicht studiert in dem Bereich und wir versuchen es ja auch wirklich so zu erklären, dass es für alle zu verständlich ist, der Sinn von unserem Podcast.
Ja, ist ja gut. Und wenn du meinst, dass, genau.
Wer Lust hat auf mehr Qualität, der
kann
gerne das Video angucken.
Das schneide ich auch auf jeden Fall raus, Susanne. Okay, mehr Qualität, auf keinen Fall. Wenn du meinst, Susanne, dass wir die Judith das halt nochmal aus einer wissenschaftlicheren Perspektive, weil sie ihre Dissertation darüber geschrieben hatte, gerne. Aber wir haben uns ja sehr gut vorbereitet.
Diese
Folge. Und es ist auf keinen Fall weniger Qualität.
Bei uns ist es auf jeden Fall lustiger.
Hier kommt man ans Lachen. Ich gucke mal, was ich alles davon rausschneide. Vielleicht lasse ich ein bisschen Lachen auch drin.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch nie eine Folge, wo wir so viel gelacht haben. Das war posttraumatischem Wachstum. Das ist ja auch übel, oder?
Das ist wirklich übel. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber keine Ahnung. Gucken wir mal. Vielleicht einfach, wie auch immer. Wir wissen es nicht. Du hast es jetzt, wir haben alle Sachen hochgeladen, wir verlinken alles. Fehlt noch was Wichtiges, was wir da hochladen? Eigentlich nicht,
wir
ne? Wir haben
Ausblick
Hinweis gegeben.
Und,
jetzt müssen wir irgendwie aus dem Gespräch noch aussteigen. Liebe Susanne, ich habe sehr gerne mit dir, unter Trümmern gelegen quasi und darüber nachgedacht, wie wir quasi Häuser wieder neu aufbauen können.
Leute,
Trümmerfrauen, um Gottes Willen. Hier ist was los, ey. Ja, Susanne, weiß ich auch nicht. Wir haben ein bisschen Scherzkeks gefrühstückt, glaube ich. Wie auch immer. Genau, was hast du denn heute noch vor, Susanne? Wir sind ja jetzt am Ende hier unseres Themas angekommen.
Jetzt kommt gerade die Sonne wieder raus, tatsächlich. Mhm. Und ich habe nichts weiter vor heute.
Ja.
Das finde ich total gut. Also ich habe tatsächlich nichts weiter geplant heute. Ich weiß noch nicht, was ich mache, um ehrlich zu sein. Also es ist Samstag.
Ja.
Ich habe kinderfreies Wochenende.
Schön.
Und wie gesagt, die Sonne scheint gerade. Mal gucken, vielleicht gehe ich noch mal eine Runde spazieren, weil laufen muss ich morgen erst wieder. Also morgen in 4 Wochen ist der Halbmarathon in Venlo. Also ich bin hier mitten in meinem Lauftraining.
Wow. Okay.
Und war gestern laufen und spüre meine Beine noch ein wenig. Deswegen, vielleicht gehe ich auch einfach aufs Sofa und mache nichts.
Das hört sich gut an. Ja, ich bin noch mit Freundinnen verabredet und wir planen einen Ausbruch aus einer Nervenheilanstalt. Sprich,
Ausbruch?
Genau, wir machen so ein Exit-Room. Also wir sind mit 4 Frauen und müssen diesmal aus einer Nervenheilanstalt ausbrechen.
Macht ihr das als Spiel oder geht ihr wirklich irgendwo hin?
Wir gehen wirklich irgendwo hin in so einen Raum und dann müssen wir da heute fliehen und danach gehen wir irgendwie noch was essen oder so, freue ich mich schon drauf.
Ja, spannend. Ja, irgendwas Leckeres zu essen gibt es heute auch noch.
Genau.
Ich werde noch irgendwas kochen nachher, aber sonst gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall ein entspannter Abend noch werden. Und
Ja, und was wir noch sagen können, ist, die nächste Folge hört ihr dann auch wieder in 2 Wochen. Und da gibt es ja das Interview mit unserer Gästin, wo es auch nochmal um posttraumatisches Wachstum geht. Und was wir euch auch schon verraten können, ist, dass wir noch viele Interviews in Vorbereitung gerade haben. Wir sind wirklich busy, wir zwei.
Genau, und wir haben ja noch was ganz Spannendes, was noch passiert, aber das erzählen wir noch nicht.
Das erzählen wir, das verraten wir, da dürfen wir noch nicht drüber sprechen, nein, Susanne.
Das passiert auch erst im Sommer, ist noch ein bisschen noch hin. Aber wir sind schon unglaublich aufgeregt.
Wir sind wahnsinnig aufgeregt.
Und gespannt und in freudiger Erwartung.
In freudiger Erwartung, ja genau. Aber wir werden es noch mit euch teilen, wenn es dann
wenn es soweit ist. Das machen die doch in dem Podcast auch immer, oder?
Genau, wir haben das jetzt angeteasert.
Auch wieder erzählt, ein gemischtes Hack, dass er leider nicht erzählen kann, was er gerade macht. Das
genau, und bei uns ist es genauso. Wir sind genauso wichtig, genauso gut bezahlt, haben genauso tolle Werbepartner. Und
wir
ist
haben auf jeden Fall genauso guten Ton wie die Profis, würde ich
auf
sagen.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Sind wir uns einig, ne? Wir haben letztens noch mal in einen anderen Podcast reingehört, wir beide in Vorbereitung auf unsere Folge und haben festgestellt, tontechnisch sind wir echt top. Ja. Also ich finde keine falsche Bescheidenheit heute.
Nein, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören.
Genau. Mensch, Susanne, es war wunderschön, mit dir diese Folge aufzunehmen. Und ich freue mich schon auf alle anderen Folgen, die da kommen werden.
Dann viel Spaß beim Ausbrechen nachher und viel Erfolg.
Ja, danke.
Genau, euch auch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, welche Uhrzeit gerade bei euch
genau.
ist. Wir freuen uns dann bald wieder, wenn ihr wieder von uns hört und uns zuhört.
Genau, und abonniert unseren Podcast.
Ja, unbedingt. Das teilt ihn auch gerne.
Teilen. Genau. Okay, macht's gut.
Bis dann,
bis dann, Susanne. Tschüss.